Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen über aktuelle Fragen des Rechts, unseres Rechtsstaats und der Verfassung und schauen dabei ganz besonders auf die Themen Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin und mir gegenüber am anderen Ende der Leitung Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo Nico, grüß dich.
Tag Stefan.
Wir haben heute ganz aktuell natürlich getrieben von den Emanationen der EU-Kommission, also dem berühmten Omnibus, der jetzt tatsächlich am 19. November vorgestellt wurde, ein getriebenes Programm, haben aber noch ein bisschen querbeet davor geschaltet. Unter anderem schauen wir uns gleich mal an einen Beitrag, den Katharina Zweig, eine Informatikerin der Universität Kaiserslautern, bei der FAZ gegeben hat, ein Gespräch, das dort geführt wurde zu ihrem neuen Buch, das sich mit der Frage beschäftigt, was weiß die künstliche Intelligenz eigentlich von sich selbst. Und ich fand das durchaus interessant und das, was es offensichtlich auch sein soll, nämlich unterhaltsam. Katharina Zweig ist gerade auch für ihre Außenwirkung in Sachen moderner Technik, Informatik, KI von der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit 2024 mit dem GDD-Datenschutzpreis ausgezeichnet. Gerade weil sie da auch eine schöne Vermittlungsrolle einnimmt. Was sind ihre wesentlichen Aussagen? Nicht so neu oder überraschend, sagt sie, künstliche Intelligenz imitiert den Menschen, ist aber selbst nicht zu einem Nachdenken oder Begründen der eigenen Aussagen fähig. Besonders kehrt sie hervor, dass darin auch eine besondere Gefahr liegt, dass der Mensch dafür überhaupt keinen Sensor hat, dass ihm gegenüber etwas ist, was so tut, als sei es menschlich, also wäre es intelligent, könnte es denken, könnte es kommunizieren, aber der Mensch merkt das gar nicht so richtig oder umgekehrt nimmt das gerne in Kauf, dass das Gegenüber weder Bewusstsein hat noch sonstige menschliche Qualitäten. Umgekehrt ist die KI eben gerade darauf gedrillt und auch das sagt Katharina Zweig, glaube ich, ganz naheliegend, dass die KI, sie nennt es Speicheleckerei, betreibt, also versucht den Menschen in besonderer Weise nach dem Mund zu reden und zu gefallen. Und so sehen dann auch die Auswürfe der KI aus. Interessant, dass sie sagt, der KI fehlt es nicht nur an Bewusstsein, sondern auch an der Erfahrung von einer existenziellen Abhängigkeit von der eigenen Umwelt. Das sei etwas, was den Menschen sehr stark prägen würde, was die KI aber eben nicht nachvollziehen könnte und was dann eben auch sozusagen spürbar wäre. Einen wichtigen Rat gibt sie uns mit, auch den halte ich für nachvollziehbar, dass wir aufpassen müssen, dass wir Sprachmodelle wie ChatGPT nicht als Suchmaschinen verwenden, weil das eben ganz unterschiedliche Einsatzszenarien seien und Suchmaschinen eben auch ganz anders funktionieren würden. Sie würden bestimmte, sozusagen Treffer, einschlägige Stellen im Internet nachweisen. Und das machen Sprachmodelle eben nicht, sondern die entwickeln auf einer rein wahrscheinlichkeitsgestützten Technik Ergebnisse. Und die sind nach Katharina Zweig dringend prüfbedürftig und müssen überprüft werden. In dem Kontext seien Sprachmodelle dann sinnvoll und gut anwendbar, aber sonst nicht. Letzter Hinweis von ihr, sie sagt, die Nutzung von KI sei so teuer, so aufwendig, dass sie letztlich gratis nicht zu haben sei. Es gäbe zwar noch kein eigenes Geschäftsmodell für die KI-Nutzung, jedenfalls erkennt sie keins, aber dass das sozusagen als Gratisleistung im Netz abrufbar sei zukünftig, das schließt sie aus. Und schließt mit dem ebenso treffenden Satz, neue Technologien werden kurzfristig überschätzt und langfristig unterschätzt. Das gelte auch für KI. Nico, alles überzeugend?
Vielleicht noch mal kurz zur Person. Katharina Zweig ist sicherlich eine der führenden Informatikerinnen, die sich mit dem Thema KI auch jetzt in ihren gesellschaftlichen Dimensionen befasst hat. Ich bin dem Namen und ihr namentlich, ich glaube nicht in Person, erstmals begegnet, weil sie zu den Gründerinnen von Algorithm Watch gehörte vor fast 10 Jahren, wo das ja eine sehr erfolgreiche und engagierte NGO. dann daraus geworden. Also sie hat schon eine ganz schön lange History jetzt auch sich mit den auch ins gesellschaftspolitische hereinreichenden Fragen zu befassen, die sich rund um KI stellen. Sie schreibt auch sehr, sagen wir mal, allgemeinverständlich. Das allerletzte Werk, was jetzt rausgekommen ist, mit dem schönen Titel »Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl«. Naja, okay, für einen Buchtitel, das habe ich nicht gelesen, aber das Werk, das davor, was glaube ich auch sehr gut verkauft war, nämlich mit dem Titel »Die KI war's«. Ich habe es verwechselt. Das jetzige heißt, genau wie du es ja richtig gesagt hast, weiß die KI, dass sie nichts weiß. Das, was ich vorhin gesagt habe, das ist auch ein älteres. Das, was ich gelesen habe, ist »Die KI war's«. Das habe ich durchaus mit Gewinn gelesen. Sie schreibt sehr verständlich. Sie ist weder jetzt eine große Enthusiastin, die einfach nur das alles nachbetet, was man aus dem Silicon Valley an optimistischen Zukunftsvisionen hört. Noch gehört sie der Abteilung Weltuntergang an, die also nur düstere Szenarien malt, was die Entwicklung angeht, in die uns das führt. Und von dieser Abgewogenheit ist ja auch das Interview, was am 20. November in der FAZ erschienen ist, dann durchaus geprägt. Was finde ich besonders interessant, du hast es mit Speichelleckerei bezeichnet. Das ist etwas, was wir auch in dem Podcast mit Tobias Vossberg als Thema hatten. Was tatsächlich so ist, wenn man ChatGPT nutzt und man sagt, also das stimmt aber gar nicht, was du da sagst, dann versucht ChatGPT gar nicht, das zu verteidigen, was es ja gesagt hat. So funktioniert es nicht, so ist es nicht programmiert, sondern ja, wir sind allen schon mal Menschen begegnet, die einen damit verblüffen, dass man ihnen ein starkes Argument entgegenhält und daraufhin wechseln sie, als ob sie schon die ganze Zeit dasselbe gesagt hatten, ihre Meinung. Und genauso verhält sich auch ChatGPT. Also das ist dann erstaunlich wendig und insofern deckt sich das auch mit meinen bescheidenen Nutzungserfahrungen und mit dem, was Tobias Vossberg auch dann als eine Schwäche eigentlich auch dann dieser Sprachmodelle in dem Podcast, Podcast-Folge, die ich mit ihm aufgenommen habe, bezeichnet hat. Ja, ob das mit den Chirurgen wirklich mit den Suchmaschinen so ist, dann würde ich ein kleines Fragezeichen dran malen. Das überzeugt mich nicht. Ich erinnere mich, dass wir schon vor 15 bis 20 Jahren von Google und Konsorten, also den Suchmaschinenbetreibern, die Prognose hatten, dass die Zukunft sei, das hieß damals die semantische Suche. Das heißt, dass man keine Suchbegriffe eingibt, sondern dass man Fragen eingibt. Ja, dass man Prompts eingibt, würde man heute sagen. Also ich sehe da schon, und auch wenn man sich anschaut, was jetzt Google auch schon mit Gemini macht bei der Google-Suche, da sehe ich schon eine gewisse Konvergenz von, also natürlich wird diese dann sogenannte semantische Suche, oder wenn man ChatGPT was fragt, da sehen natürlich die Ergebnisse anders aus, als sie jetzt bei der Google-Suche aussehen. Aber ob es nicht vielleicht doch funktional dann doch wieder sehr ähnlich ist, das hat mich jetzt nicht so überzeugt, dass da so eine scharfe Trennung und Unterscheidung zu machen. Ja, die Kosten von KI, das ist ja auch ein Thema für sich, weil es ja viel verborgene Kosten sind. Vor allen Dingen auch Kosten, die zulasten der Umwelt und des Klimas gehen. Die großen Rechenleistungen und Rechenzentren. Die viele Energie, die da verbraucht wird, die seltenen Erden, die in die Technologie wiederum verbaut werden, mit denen die Rechenzentren gemacht werden. Da gibt es ja sehr, sehr viele Bereiche, die sich dann hinter den glitzernden Fassaden der Sprachmodellanbieter verbergen und auch da natürlich tunlichst verborgen gehalten werden und die man sicherlich auch mit einem sehr kritischen Auge betrachten kann und sollte. Was mir dann noch aufgefallen ist, Stefan, und das beobachte ich jetzt doch auch als Trend, sie spricht von einem bevorstehenden KI-Winter. Das heißt, sie sieht es kommen und das ist gar keine überraschende und auch gar keine originelle Prognose, aber man hört sie jetzt doch immer häufiger, dass die Skepsis, was die Sprachmodelle angeht, wächst. Ja, sie sagt ja auch, also 3 Jahre nach der, also mit großem Getöse vorgenommenen Einführung von ChatGPT, hat sich ChatGPT eigentlich auch jetzt nicht wirklich rasend fortentwickelt. Ja, das wird natürlich Schritt für Schritt besser, aber das hat man vielleicht vor 3 Jahren, oder das wurde uns vor 3 Jahren, glaube ich, auch ein bisschen ein bisschen dynamischer versprochen, die Entwicklung, als sie jetzt tatsächlich, oder exponentieller versprochen, als sie jetzt tatsächlich ist. Und es breitet sich so ganz langsam ein wenig Ernüchterung, wenn nicht gar Skepsis aus. Auch das ist eine Gemeinsamkeit eigentlich mit dem Gespräch mit Tobias Vossberg, wo wir auch drüber gesprochen haben. Und ja, und KI Winter, letztlich ist es eine historische Anspielung. Denn wenn man sich die Geschichte der künstlichen Intelligenz anschaut, die gegen Ende des Zweiten Weltkriegs beginnt, also vor immerhin 80 Jahren, dann kann man dort tatsächlich eine Kurvenbewegung feststellen. Es gab immer enthusiastische Zeiten, ganz am Anfang, in den enthusiastischen 70er Jahren natürlich, und dann auch wieder mit dem Aufkommen des Internets in den 90er Jahren und frühen Nullerjahren. Und dann gab es dazwischen immer Ernüchterungsphasen, wo kein Mensch eigentlich mehr über KI gesprochen hat, weil man doch auch wieder dann gesehen hat, dass die Verheißungen, die es gegeben hat, oder auch die ganzen Befürchtungen, die es gegeben hat, sich dann nicht so realisiert haben, wie man das gesehen hat. Und wenn man mal davon ausgeht, dass alle Lebenswahrscheinlichkeit dafür spricht, dass wenn es in 80 Jahren KI-Entwicklung Höhen- und Tiefenphasen gegeben hat und wir jetzt mit Sicherheit in einer Phase sind der Euphorie und des KI-Sommers, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Logik, dass die nächste Ernüchterungsphase auch dann kommen wird, und das ist nur eine Frage wann. Und das fand ich jetzt auch einen ganz bemerkenswerten Hinweis in dem Interview mit Katharina Zweig.
Ja, absolut, absolut. Also das ordnet auch nochmal schön ein, Nico, was Hype und was Substanz ist. Ja, und die Wellenbewegung kann man sicherlich nachverfolgen. Seit der Dartmouth-Konferenz, also als der Begriff künstliche Intelligenz auftauchte, das war doch schon im Juli 56. Das ist schon eine Weile her, und dann wurde es zwischendurch mal kühler mit der KI. Sehr schön.
Stefan, wollen wir mit Blick auf die Uhr jetzt gleich über den Omnibus sprechen, weil da werden wir sicherlich viel Zeit mit verbringen.
Können wir gerne machen.
Mein Vorschlag. Ja, das ist sicherlich das, was unsere Hörerinnen und Hörer, da wir das ja jetzt heute auch recht aktuell ausstrahlen werden, wenn man so möchte, wenn man davon ausstrahlen sprechen kann, oder jedenfalls wir nehmen das heute am 25. November auf und werden das diese Woche noch online haben. Und das ist ja jetzt mit Abstand, also alle Datenschutzinteressiertinnen und Interessierten, ist ja das, was im Moment die Gemüter bewegt, dass nach dem Leak der Busse jetzt die Busse auch genau Tatsächlich gerollt sind am 19. November vor einer knappen Woche. Und ja, und wir jetzt ja doch auch einmal gemeinsam darüber sprechen möchten, was wir denn, das ist ja nur ein winziger Ausschnitt eigentlich aufs Gesamte betrachtet, die DSGVO-Änderungen, da wird der Data Act rauf und runter geändert, alle möglichen Rechtsakte da rein integriert, zum AI gibt es einen eigenen Omnibus. Aber wir wollen jetzt nur darüber sprechen, was denn eigentlich der digitale Omnibus an Änderungen der Datenschutzgrundverordnung vorsieht. Was sagst du denn? Was ist denn dein Take, dein View, deine Meinung dazu?
Also um das Setting nochmal sozusagen zu beschreiben, nach dem Leak, du hast es erwähnt, jetzt also wirklich der Vorschlag der Kommission in einem Schnellverfahren. Deswegen diese Omnibusse. Man würde im deutschen Gesetzgebungsverfahren wahrscheinlich von einem Artikelgesetz sprechen, wobei das nicht ganz vergleichbar ist. Hier dieses Verfahren ist ein abgekürztes Gesetzgebungsverfahren, wo letztlich nur marginale Anpassungen durchgebracht werden sollen. Und das ist die erste Einschätzung, die wir uns nach Lektüre des DSGVO-Teils des Omnibuses haben einfallen lassen. Das ist, dass es doch schon mehr Änderungsvorschläge sind, die die Kommission hier auf den Weg bringt, als erwartet war. Allerdings der ganz große Wurf eben nicht, was in diesem Schnellverfahren natürlich auch nicht zu erwarten war, was aber Folgen hat. Darüber können wir nachher nochmal reden. Was steht da drin im digitalen Omnibus? Da stehen eine Reihe wirklich interessanter, auch weiterführender Überlegungen drin, die auch ganz aktuell reagieren und die man bewerten muss. Also wir schauen zum Beispiel auf Vorschläge zu dem Definitionsteil der Datenschutzgrundverordnung, Artikel 4. Da soll direkt die Nummer 1 zu personenbezogenen Daten geändert werden, nämlich letztlich eine Anpassung an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Wir erinnern uns an das Thema Pseudonymisierung und das SRB-Urteil. Das wird übernommen, indem jetzt in Artikel 4 Nummer 1 klargestellt werden soll, dass die Frage, ob ein personenbezogenes Datum vorliegt oder nicht im Rahmen der Pseudonymisierung, also jeweils relativ entschieden wird. Das wird es für die Auftragsverarbeiter in mancher Konstellation einfacher machen, weil ihnen pseudonymisierte Daten überlassen werden, die sie häufig nicht ohne exorbitanten Aufwand einer bestimmten Person zuordnen können. Und dann sind sie freier. Im Service für den Controller, also für den Auftraggeber, ändert sich nichts. Für den sind das und bleiben das auch personenbezogene Daten. Ein in gewisser Weise ein nachvollziehender Rechtsprechung des EuGH. Interessant und tatsächlich auch wegweisend ist die neue Definition in Artikel Nummer 4 Nummer 38 zur wissenschaftlichen Forschung, die die Kommission hier liefert. Sie sagt nämlich, dass insbesondere die Privatnützigkeit von Forschung der Privilegierung nicht im Wege steht. Wir haben ja eine deutliche Privilegierung der Datenverarbeitung im Rahmen wissenschaftlicher Forschung in Artikel 89 der Datenschutzgrundverordnung. Da wird tatsächlich das Datenschutzniveau bis nahezu zur Unkenntlichkeit abgesenkt im Bereich der Forschung, und die Aufsichtsbehörden und ansatzweise auch der Europäische Datenschutzausschuss hatten immer wieder zumindest Zweifel geäußert, ob Forschung, die nicht von öffentlichen Institutionen betrieben wird oder die nicht in öffentliche Stellungnahmen fließen, also privatnützige Forschung oder Anwendungsforschung, die beim Anwender selbst bleibt und eben nicht der Konkurrenz sozusagen auch zur Verfügung gestellt wird, ob das privilegierungswürdig ist. Und da sagt jetzt die Kommission, ja, das wollen wir ausdrücklich haben. Artikel 4 Nummer 38, das Thema Privatnützigkeit von Forschung ist vom Tisch, hindert nicht die Privilegierung nach 89. Klares Statement, das ist unternehmensfreundlich. Und das ist genau das, was die Kommission auch sein möchte und hier nach vorne bringen will. Interessant auch die Aufweichung des Artikel 9. Artikel 9 ist ja ein Streitpunkt, schon ein langer Streitpunkt, den wir mit der Datenschutzgrundverordnung mit uns rumschleppen, dass wir innerhalb der personenbezogenen Daten nochmal differenzieren zwischen den normal geschützten personenbezogenen Daten und den besonderen Kategorien personenbezogener Daten, die dann nochmal stärker geschützt sind, für die es letztlich ein Verarbeitungsverbot gibt, das dann zwar in Artikel 9 Absatz 2 wieder aufgeweicht wird, aber im Prinzip soll das sozusagen eine besondere Ausnahme sein, mit diesen Daten zu hantieren. Es gab Ansätze und Überlegungen, die Frage, auf welche Art und Weise diese Daten offenbart werden und von wem, da stärker zu differenzieren, also die direkte Offenbarung personenbezogener Daten sozusagen unter Schutz zu stellen und alles weitere nicht. So weit wollte man nicht gehen, aber man hat jedenfalls in Bezug auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz und mit Blick auf die Nutzung biometrischer Daten, etwa zum Zwecke der Authentifizierung, da die Schleusen etwas geöffnet. Ist übrigens jetzt auch schon ein großer Kritikpunkt. Einige wollen ja gern, dass Artikel 9 insgesamt gestrichen wird. Was haben wir noch? Wir haben eine schwierige Regelung, aus meiner Sicht jedenfalls in Artikel 12 Absatz 5. Da geht es um die betroffenen Rechte der Bürgerinnen und Bürger. Da hatte man ursprünglich vor, noch breiter einzuschreiten. Übrig geblieben ist jetzt eine Beschränkung im Rahmen von Artikel 15, also beim Auskunftsrecht des Betroffenen. Da möchte man tatsächlich einschränken, dass diese betroffenen Rechte nur für Datenschutzzwecke geltend gemacht werden dürfen. Was das genau bedeutet, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Die Zielrichtung ist klar, man möchte das irgendwie den als so massiv empfundenen Artikel 15 irgendwie einschränken. Aber was das jetzt bedeutet nur für Datenschutzzwecke und ob damit zum Beispiel ausgeschlossen ist, dass ich bei einem Verantwortlichen erstmal einen Auskunftsantrag stelle nach Artikel 15 und ihn dann sauber auf seiner eigenen Datenbasis nach Artikel 82 verklage, ob das zukünftig ausgeschlossen sein soll, kann ich mir nicht vorstellen. Wird jedenfalls mit Sicherheit auch der EuGH nicht mitmachen. Dahinter stehen ja auch tatsächlich nicht nur...
Das ist eine Korrektur, Stefan, das ist eine Korrektur von EuGH-Rechtsprechung. Der EuGH hat gesagt, es kommt überhaupt nicht darauf an, ob das Auskunftsrecht jetzt für andere Zwecke missbraucht wird. Das ist zum Beispiel gewesen die Entscheidung zur Patientenakte, in der das auftaucht. Mhm. Ja, in dem es eigentlich das, was der Antragsteller da zu tun hatte mit Datenschutz, gar nichts mehr gemein. So war der Einwand. Die deutschen Gerichte haben überwiegend auch diesen Einwand tatsächlich auch durchgreifen lassen. Also wenn jemand offensichtlich jetzt nicht, um zu überprüfen, ob mit seinen Daten auch vorschriftsgemäß gewirtschaftet worden ist, sondern weil er sich einfach aufmunitionieren wollte, um bei seinem, das war der Klassiker, um bei seinem Versicherer geltend zu machen, dass die Versicherungsbeiträge zu hoch sind. Wenn das war, dann haben die deutschen Gerichte eigentlich überwiegend gesagt, das sei missbräuchlich nach Artikel 12 Absatz 5 und deshalb dann die Auskunftsklagen abgewiesen. Und dem hat der EuGH einen Riegel vorgeschoben. Und das soll jetzt wieder korrigiert werden durch diese Vorschrift. Das ist ziemlich offensichtlich.
Ja, würde aber auch nach deiner Lesart nicht bedeuten, dass damit sozusagen die Folge Schadensersatzklage vom Tisch wäre.
Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Das ist nicht beabsichtigt. Aber das zielt auf die, die wir hier auch im Podcast besprochen haben, meiner Erinnerung nach. Es sind zwei Entscheidungen gewesen aus 2023. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeschaut, aber diesen Einwand, der davor eigentlich recht sehr, sehr verbreitet auch von den Zivilgerichten, ich glaube sogar vom Bundesgerichtshof auch, dann für durchgreifend erachtet worden ist, diesen Einwand hat dann der EuGH nicht mehr gelten lassen.
Abgeräumt. Jetzt wird man allerdings sehen müssen, dass natürlich über eine veränderte Gesetzgebung auch Rechtsprechung korrigiert werden kann. Das ist überhaupt keine Frage, dass das funktioniert. Die Frage ist nur, inwieweit die Rechtsprechung nicht nur sozusagen eine Auslegung der Datenschutzgrundverordnung dargestellt hat, sondern zugleich eine Auslegung der EU-Grundrechtecharta war. Artikel 7 und 8 EU-Grundrechtecharta beinhalten ja auch das Auskunftsrecht des Betroffenen und welchen Umfang das hat, das wird uns demnächst der EuGH erzählen. Also er wird, wenn diese Änderung kommen sollte, mit Sicherheit auch da nochmal eine eigene Auffassung vertreten, ob das durchgreifend ist und wie weit insbesondere das reicht.
Das teile ich nicht, Stefan. Das teile ich nicht. Da wird immer jetzt so viel hereingeheimnis und gelesen. Es gibt ja jetzt so immer so Stimmen, die so meinen, die ganze DSGVO stehe im Prinzip im Artikel 8 der Grundrechtecharta. Das ist natürlich mit Verlaub dummes Zeug, sondern das sind ja wirklich nur die Basics. Das ist ein Grundrecht und jetzt nicht eine Vorschrift, aus der man die ganze DSGVO sozusagen wie selbstverständlich ableiten kann.
Richtig. Deswegen auch meine vorsichtige Formulierung. Mal sehen, was der EuGH uns dazu sagt. Ob er nicht sozusagen mehr in der Grundrechtecharta findet, als wir vielleicht bis dorthin vermutet hätten in Reaktion auf diese gesetzgeberische Einschränkung. Was haben wir noch? Also wirklich umfangreich, auch von den Themen her umfangreich, was der Omnibus da mitgebracht hat. Der Artikel 22 wird letztlich aus meiner Sicht jedenfalls komplett neu aufgesetzt. Ganz spannende Fragestellung, Artikel 22 in seiner jetzigen Verfassung verbietet ja automatisierte Entscheidungen, die die Rechte oder die Interessen der Betroffenen erheblich beeinträchtigen. Man möchte den Human in the Loop, also nicht eine rein automatisch getroffene Entscheidung zu Lasten eines Betroffenen, sondern man möchte, dass da nochmal ein Mensch zumindest drüber schaut, zumindest im Nachhinein drüber schaut. Man gibt den Betroffenen Rechte, den eigenen Standpunkt darzulegen, Rechte, die Entscheidung anzufechten, die automatisierte Entscheidung. Das wird neu aufgesetzt. Alles mit dem Blickwinkel, dass der 22 natürlich schon eine KI-Bremse darstellen kann. Wenn man mit künstlicher Intelligenz bestimmte Abläufe effizienter gestalten möchte, dabei aber tatsächlich rechtliche Wirkung gegenüber den Betroffenen entfaltet oder in ähnlicher Weise beeinträchtigt, ist man natürlich in einer Konstellation, wo möglicherweise aus Datenschutzgründen dann der KI-Einsatz eingeschränkt werden müsste. Das ist jetzt der Versuch, diese Konfliktstellung zwischen Datenschutz und KI ja etwas sanfter zu gestalten. Dazu gehört auch in diese Richtung der neue Artikel 88c, der immerhin festhält, dass es ein berechtigtes Interesse an der Entwicklung und dem Einsatz von KI gibt. Das würde ich jetzt persönlich als weniger relevant einordnen, nämlich das haben wir vorher schon gewusst. Ja, dass es ein berechtigtes Interesse ist, im Sinne von 61F mit KI zu basteln und sie auch anzuwenden, daran kann eigentlich kein vernünftiger Zweifel bestanden haben. Spannend ist, was bei der Abwägung rauskommt. Also wie stark die gegenläufigen Interessen und Rechte der Betroffenen zu gewichten sind. Und da wird man nach wie vor eben auf die Anwenderseite schauen müssen, auf die Anwendungsseite, insbesondere durch die Aufsichtsbehörden. Effektive Veränderungen hat es gegeben im Bereich der Datenpannen. Das ist erheblich. Artikel 33, da wurde zum einen die Meldefrist auf 96 Stunden erhöht. Das entspannt schon mal etwas und ist auch plausibel. Man muss ja nicht nur feststellen, sozusagen, dass man gehackt wurde, sondern vielleicht auch mal rauskriegen, was genau betroffen ist und welche Daten abgeflossen sind. Und das hat schon einen extremen Zeitdruck produziert, wenn im bisherigen Artikel 33 Absatz 1 eine 72-Stunden-Frist drin war. Die wurde häufig gerissen oder wenn man genauer hinschaut als Aufsichtsbehörde, war halt die Frist des ersten Erkennens, hoppla, wir sind gehackt worden, dann häufig schon länger als 72 Stunden her. Gleichzeitig soll es eine Meldepflicht nur noch geben bei einem zu erwartenden hohen Risiko für die von der Datenpanne Betroffenen. Das ist tatsächlich mal der risikobasierte Ansatz, der hier voll durchschlägt und wird zu einer Entspannung bei der Zahl der Meldungen führen. Es werden ja wirklich jedes Jahr im fünfstelligen Bereich Datenpannen in Deutschland an die Aufsichtsbehörden gemeldet. So viel, dass die gar nicht mehr sozusagen händisch und vernünftig betrachtet werden können. Und das wird sich hoffentlich ändern, indem nur noch bei hohem Risiko eine Meldepflicht besteht. Und ein guter Ansatz, der schon längst hätte umgesetzt werden können, auch von den deutschen Aufsichtsbehörden schon längst hätte auf den Weg gebracht werden können, dass man ein einheitliches Meldeportal schaffen will, also eine prozedurale Vereinfachung, die extrem hilfreich ist, wenn man gerade als außereuropäischer Anbieter dann vor sich einen Wust von, wenn man europaweit angeboten hat, seine Dienste oder seine Prozesse, dass man da wirklich zigfach sich durch unterschiedliche Meldeportale durchfressen musste und dann als besonderes Bonustrack, als besonderer Bonustrack noch bei 17 deutschen Aufsichtsbehörden jeweils seine Missetaten oder Nachlässigkeiten preisgeben musste. Das war schon hart. Das kann zu einer Entspannung sorgen. Ein strukturelles Thema gibt's in dem Bereich, dass die EU-Kommission jedenfalls vorschlägt, zukünftig stärker ins Spiel zu kommen bei der Harmonisierung der Auslegung des europäischen Rechts. Da muss man sich dran erinnern, der ursprüngliche Vorschlag der Kommission von 2012 zur Datenschutzgrundverordnung sah vor, dass die Kommission eine zentrale Rolle zum Beispiel im Europäischen Datenschutzausschuss spielt. Sie wollten da gerne den Vorsitz übernehmen und gerade auch bei der Auslegung und Anwendung der Datenschutzgrundverordnung ein erhebliches Wörtchen mitreden, was sie jetzt nicht können, weil das Europäische Parlament ihnen da den Saft abgelassen hat und sie nur noch eine Beirolle spielen. Sie versuchen, ihre Rolle wieder aufzuwerten, etwa im Kontext von Artikel 35 bei der Datenschutzfolgenabschätzung, auch in anderen Bereichen, wo sie einfach eine stärkere Rolle einnehmen. Das kann tatsächlich Vorteile haben, wenn die Kommission, die ja auch von ihrer Aufgabenstellung her eben nicht nur auf den Datenschutz fokussiert ist und insbesondere auch wirtschaftliche Interessen Europas und europäischer Unternehmen mit in den Blick nehmen kann, wenn das zukünftig stärker zur Sprache kommt, das den unabhängigen Aufsichtsbehörden als Marktregulierer alleine zu überlassen, die dann doch eher sozusagen ihr Klientel, nämlich die Betroffenen, im Blick haben als die Datenverarbeiter, das kann zu einer relevanten Veränderung führen. Allerdings alles immer unter dem Vorbehalt, das EU-Parlament müsste dem Ganzen noch zustimmen. Und ob es das diesmal tut, im zweiten Anlauf sozusagen, da würde ich ein Fragezeichen setzen. Das sind, Nico, meine wesentlichen Eindrücke dessen, was da geschehen ist. Es gibt tatsächlich noch viel mehr. Das heißt, auch der Omnibus zur Datenschutzgrundverordnung ist sehr, sehr umfangreich. Über 150 Seiten mit Begründungen und auch Erwägungsgründen, die jetzt on top kommen. Also fleißig waren sie auf europäischer Ebene, auf Kommissionsebene. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie die Diskussion verläuft und ob das Parlament sich da hinter versammeln kann. Es sieht nach ersten Eindrücken nicht unbedingt danach aus, dass das so einfach wird. Was sind deine Eindrücke,
Nico? Nur um bei aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörern keine Missverständnisse aufkommen, also mit 150 meinst du den Digital Omnibus, den langen Digital Omnibus, dann gibt es ja auch den Digital Omnibus AI, aber den langen Digital Omnibus insgesamt. Da ist natürlich jetzt nur die DSGVO-Teil ist ein relativ kleiner Teil davon. Also ja. Das ist jetzt nicht so riesig. Und es ist auch gar nicht so riesig, es ist auch gar nicht überraschend, dass es nicht so riesig ist. Das ist keine große DSGVO-Reform. Die kann man nicht in so einem Omnibus-Verfahren machen, weil dann würde das, also ich habe mal nachrecherchiert, Hörerinnen und Hörer mögen mich eines Besseren belehren, ich habe keinerlei Spezialvorschriften fürs Omnibus-Verfahren im europäischen Recht gefunden. Also das ist kein besonderes Verfahren, es ist wohl eher, verstehe ich das, und dann ist es schon wie die Artikelgesetze im Deutschen Bundestag, die auch gelegentlich mal unter dem Stichwort Omnibus laufen. Es ist ein Zusammenpacken von verschiedenen kleinen Sachen, von denen man annimmt, dass sie relativ geräuschlos durch die Gesetzgebung laufen. Große DSGVO-Reform, das wäre nie im Leben geräuschlos gelaufen. Ja. Das kommt möglicherweise noch danach. Und jetzt hat man nur sich geeinigt auf so ein paar kleine Dinge, die man für wichtig hielt. Und jetzt mal kurz ein bisschen anderen Akzent gesetzt von meiner Seite. Das, was man eigentlich erwartet hat, dass nämlich hier eine Erleichterung kommt für die Verarbeitung von personenbezogenen, auch sensiblen Daten beim KI-Training und beim KI-Betrieb, das ist, also da ist nicht viel von übrig geblieben. Ja, du hast schon gesagt, gibt's jetzt einen neuen Absatz in Artikel 9. Der wird allerdings dann auch wieder gleich ganz doll relativiert durch einen neuen Absatz im Artikel 9, wo es dann heißt, aber also möglichst solle man jetzt gar keine sensitiven Daten dort hereinbringen. Und wenn man welche findet, solle man sie herausnehmen und so weiter und so fort. Also das verändert die Welt nicht. Dann, wie du gesagt hast, 88c, da wurde nochmal dann jetzt, der knüpft im Prinzip an den Artikel 6 an und bekräftigt, dass KI-Training und KI-Operation berechtigtes Interesse sein kann, ist aber auch dann wiederum gespickt, wieder auch mit Einschränkungen. Also da ist, das ändert, also aus meiner Sicht ändert das gar nichts am Ende. Diejenigen, die bisher schon, sagen wir mal, sportlich gewesen sind, wie das OLG Köln, die werden das jetzt noch sportlicher sein und sich bekräftigt fühlen mit dem, was dann da, also wenn das so kommt, ja, können sie da Honig draus ziehen und alle, die also das OLG Köln, die OLG Köln-Entscheidung etwa ganz furchtbar fanden, die werden auch nach dem Neuen dann wiederum zum selben Ergebnis kommen. Das wird nichts ändern. Du hast schon erwähnt, das ist tatsächlich auffällig, die Stärkung der Befugnisse der Kommission. Das betrifft zum einen die Positiv-Negativ-Listen bei der Datenschutzfolgeabschätzung, die sollen abgeschafft werden. Ich habe mal reingeschaut, was die deutschen Behörden damit gemacht haben. Das ist tatsächlich schon allein in Deutschland ein Flickenteppich entstanden. Zum Teil sind es gemeinsame Negativlisten, zum Teil sind sie beziehungsweise es sind Positivlisten sind nur gemacht worden. Negativlisten sind wohl gar nicht gemacht worden.
Da hat sich keiner eingetraut, das war zu riskant. Ja,
Positivlisten ist ein Flickenteppich, in Europa erst recht ein Flickenteppich. Das gefällt der Kommission nicht, kann man verstehen. Aber ja, ist jetzt vielleicht auch in unserer alltäglichen Beratungspraxis nicht so das, was wir am meisten vermisst haben, dass die Kommission Positiv- und Negativlisten erstellt. Soll geschehen. Dann aber durchaus noch ein Stück bemerkenswerter Kommissionsbefugnisse zu Festlegungen, unter welchen Voraussetzungen pseudonymisierte Daten aus dem Datenschutz herausfallen. Das ist eine deutliche, das geht nach meinem ersten Einschätzung auch über das EuGH-Urteil zur SRB hinaus. Das ist eine deutliche Stärkung auch der Pseudonymisierung als ein Datenschutzinstrument. Das finde ich von der Richtung her gut.
Das war, Nico, wenn ich gerade mal reingrätschen darf, bislang immer nicht so ganz schlüssig, ja, dass man letztlich nach der aktuellen Fassung der Grundverordnung sagen konnte, ja, Pseudonymisierung ist schön und wichtig und kann auch eine wichtige Maßnahme sein, aber es brachte eigentlich keine großen Vorteile. Ja, es blieb dabei, dass es personenbezogene Daten sind und eine echte Entlastung war nicht zu sehen. Jetzt erstmals, würde ich sagen, kann man das erkennen, wo die Vorteile liegen, tatsächlich mit Pseudonymen zu arbeiten.
Aber es ist eine reine Verfahrensvorschrift. Also es ändert sich erstmal nichts im materiellen Datenschutzrecht, sondern die Kommission bekommt die Befugnis zu ändern. Insofern ist es vor allen Dingen Stärkung der Befugnis der Kommission. Als solches bewegt es erstmal überhaupt nichts. An zwei Punkten wird aus meiner Sicht einfach die EuGH-Rechtsprechung korrigiert. Das ist einmal bei datenschutzfremden Zwecken. Auch das bei Artikel 22 verstehe ich in erster Linie als Korrektur der sehr restriktiven Rechtsprechung des EuGH, insbesondere in Sachen Schufa, wo sie immer sagen, also wenn man es auch anders entscheiden kann, außer über Algorithmen, dann ist es nicht mehr erforderlich, die Algorithmen drüber laufen zu lassen. Das soll wohl auch eine Korrektur sein, wie durchdacht die ist, habe ich im Moment noch keine Meinung dazu. An wirklich grundlegenden Änderungen sehe ich nur zwei, also wirklich grundlegende Änderungen. Das eine sind die Meldepflichten. Da soll ja der Artikel 33 wohl, auch wenn das vielleicht noch nicht so ganz rüberkommt im Wortlaut, soll an den Artikel 34 angeglichen werden. Also Meldepflichten, also nur noch bei gravierenden Datenschutzpannen, und zwar bei den Pannen, bei denen bisher dann auch eine Benachrichtigungspflicht an die Betroffenen besteht. Das soll wohl angeglichen werden. Die Frist soll auf 96 Stunden erweitert werden. Das ändert jetzt auch nicht die Welt, aber das wird manchen ein bisschen die Arbeit leichter machen, wenn es zu einer Datenschutzpanne kommt. Und dann halt die geplante Vereinheitlichung, quasi der One-Shop-Stop für die Meldungen, auch zum Thema IT-Sicherheit. Das ist ja dann auch wäre dann noch ein bisschen Weg dafür, auch dann die institutionellen Voraussetzungen zu schaffen. Das ist grundlegend, was die Meldepflichten angeht, grundlegend. Und ich, ganz ehrlich gesagt, habe ich bisher auch von niemandem gehört, der das jetzt kritisiert. Ja, also das ist, glaube ich, Konsens eigentlich bei allen Beteiligten. Und auch Konsens bei allen Beteiligten ist auch das Thema Cookie-Fatigue. Das Thema, niemand außer den Juristen, die das erstellen, finden und damit Geld verdienen, finden die vielen Cookie-Einwilligungsfenster gut. Ja, das ist ein Missstand, solange es die gibt. Und an die Cookie-Fatigue möchte man die als Gegenmodell heran. Einerseits auch nochmal mit einer Stärkung jetzt der PIMS, also die Vorstellung, dass es ein Geschäftsmodell sein kann, dass man einen Treuhänder dazu ermächtigt, Einwilligungen geballt zu erklären. Das würde dann den Nutzer von der Notwendigkeit befreien, immer einzeln mit die Cookie-Einwilligung zu erklären. Und dann soll, das haben ja auch viele, viele schon lange gesagt, dann soll auch endlich die Cookie, soweit es um personenbezogene Daten jedenfalls geht, soll endlich die Cookie-Regelung aus der E-Privacy-Richtlinie überführt werden in die DSGVO, damit man da nicht mehr nebeneinander herlaufende Maßstäbe hat. Und es sollen die Fälle, in denen auch ohne Einwilligung Cookies gesetzt werden dürfen und andere Tracking-Technologien, die sollen dort dann auch erweitert werden. Das ist auch sicherlich, da kann man über viele Einzelheiten streiten, auch darüber, was ist denn jetzt mit den Nicht-Personenbezogenen, braucht man dafür noch was in der ja immer noch bestehenden E-Privacy-Richtlinie. Eines von manchen Details, über die man streiten, im Kern würde ich auch da einfach sagen, die meisten, die mit einfach das Thema aus der Praxis kennen, werden das vernünftig finden. Und das sind die beiden grundlegenden Meldepflichten und Cookies. Alles andere ist eher marginal. Da gibt es dann ja noch eine höllisch komplizierte Ausnahme für die Informationspflichten bei Artikel 13, die wieder von so vielen Unterausnahmen gespickt ist und durchzogen ist, dass sie wahrscheinlich gar keine praktische Wirkung hat. Artikel 4 Nummer 1, die Definition von Personenbezug wird jetzt an die SRB-Entscheidung angepasst. Das ändert gar nichts, ja, weil würde sich auch ohne jetzt die Änderung aus SRB ergeben. Und zu dem Begriff der wissenschaftlichen Forschung hast du ja auch schon was gesagt. Also insgesamt überhaupt nicht revolutionär und umwerfend. Also denen, die da Schlimmes wittern, muss man entgegenhalten. Also das jetzt wirklich auch nur punktuelle Änderungen sind. Und denen, die jetzt den großen Wurf vermissen, muss man entgegenhalten, dass das halt nur der Omnibus ist und da keiner einen großen Wurf erwarten durfte. Insofern einfach cool und nüchtern bleiben und den weiteren Verlauf des Verfahrens ohne Aufgeregtheit verfolgen und begleiten.
Ja, zu den ersten Reaktionen kann man sagen, dass Max Schrems zum Beispiel sich geäußert hat und die Grundprinzipien der Datenschutzgrundverordnung in Gefahr sieht. So in dem Sinne äußern sich auch einzelne Fraktionen im Europäischen Parlament. Also die hängen das sehr hoch. Einzelne Argumente, Gegenargumente halte ich jetzt nicht für so überzeugend, wenn zum Beispiel gesagt wird von Max Schrems, dass einzelne Änderungen der Rechtsprechung des EuGH widersprechen würden oder dagegen eindeutig verstießen, ist das wohl ein Missverständnis. Natürlich kann der Gesetzgeber durch eine Änderung der Normen Rechtsprechung auch wieder einfangen oder leiten. Das ist nichts Ungewöhnliches. Ob das in der Sache gerechtfertigt ist, darüber muss man streiten. Aber das ist kein Verstoß, den der Gesetzgeber da begeht. die bis auf die Europäische Volkspartei im EU-Parlament haben sich sehr viele kritisch geäußert. Die EVP ist offensichtlich mit dem Entwurf ganz zufrieden und drängt darauf, dass das jetzt auch schnell durchgewinkt wird. Auch da knüpfen sich schon politische Fragestellungen an, wie dann nämlich die Mehrheitsverhältnisse aussehen. Da gibt es ja im Europäischen Parlament die Frage, ob es eine Brandmauer gegen rechtsextremistische Abgeordnete / Fraktionen geben sollte oder nicht. Auch das wird jetzt schon wieder in dem Kontext diskutiert. Mich interessiert noch eine Frage, Nico, du hast es im Prinzip angedeutet, nämlich die Frage, was das jetzt, wie das Bigger Picture aussieht, was das denn jetzt bedeutet, einen solchen Omnibus auf den Weg geschickt zu haben, für die Frage, wie wahrscheinlich ist es denn, dass die große Datenschutzreform 2026 kommt. Meine Einschätzung wäre, dadurch, dass es doch jetzt relativ umfangreich geworden ist, der Omnibus. Ich stimme dir zwar zu, dass es keine weltbewegenden Änderungen sind, die da drin sind, aber es sind sehr viele unterschiedliche Themen angesprochen. Also zum Beispiel Stärkung des risikobasierten Ansatzes oder Stärkung der Rolle der EU-Kommission, dass es schwerer fallen wird, 2026 eine grundlegende Reformdebatte aufzumachen, weil die Gegner immer sagen werden, haben wir doch schon im Omnibus gehabt, was wollt ihr eigentlich noch? Also da wäre ein schmalerer Omnibus sozusagen für die große Reformdebatte, glaube ich, zuträglicher gewesen. So würde ich mal vermuten, dass die Kommission selbst keine allzu große Freude an einer grundlegenden DSGVO-Reform haben wird. Worauf allerdings, darf man nicht übersehen, sehr viele deutsche und auch internationale, auch außereuropäische Konzerne drängen. Die wollen unbedingt die Datenschutzgrundverordnung materiell wesentlich verändern. Und ich glaube, die Chancen sind nicht besser geworden durch den Omnibus.
Das bleibt abzuwarten. Also der Druck kam ja, also dass die für die Beamten, muss man sagen, politische Ebene weiß man es nicht so genau, dass die Beamten, die zuständig sind für DSGVO in der Generaldirektion Justiz, dass die jetzt nicht gerade begeisterte Veränderer sind und Reformer sind, ist bekannt. Diejenigen, die für AI zuständig sind, das ist die andere Generaldirektion, Connect, Telekommunikationsrecht insbesondere auch zuständig und eben auch den ganzen Bereich KI hat, die waren da anderer Meinung. Das gab es ja aus den geleakten Papieren, wo immer wieder drin stand, das müssen auch zwischen den beiden Generaldirektionen abgestimmt werden. Da jetzt das, was zu AI hier drin ist, nun, also das ist ja fast nichts, ja, nach meiner Einschätzung, wird sicherlich, ist nicht auszuschließen, dass es dann auch wieder gerade aus dem, unter dem Gesichtspunkt auch wieder Druck geben wird. Also etwa was, wenn man nur einmal anschaut, wir haben ja hier über die Vorschläge aus dem Hause Wendehorst gesprochen, davon ist ja nichts in der jetzt hier drinne. Und die bisher schon meinten, also jedenfalls jetzt im Hinblick auf AI müsste man noch etwas zeitgemäßere Regelungen und Abstufungen hier treffen, die werden jetzt auch weiterhin meinen, dass das so ist. Und das wird sicherlich in Brüssel auch genauso dann auch weit auch in Zukunft noch diskutiert werden, auch innerhalb der Kommissionshäuser diskutiert werden, wie das bisher ist. Und lassen wir uns überraschen.
Sehr schön. Uns stehen also auf gesetzgeberischer Ebene durchaus turbulente Monate bevor. Und darauf warten wir mit großer Freude und Spannung und hoffen, dass unsere Hörerinnen und Hörer das auch spannend und interessant finden. Und deswegen werden wir uns da in Zukunft auch gerne drum bemühen und bedanken uns bei allen, die uns bis hierher gefolgt sind und hoffen auf ein Wiederhören.
Prima. Bis dann.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.